Wir machen da wirklich einen großen Feldversuch im Moment in Deutschland in einem Bereich, der sehr sensibel ist. Es geht ja um die Gesundheitsversorgung der Menschen.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt zu wenig Einnahmen haben, ne, sondern wir haben schlichtweg ein massives Effizienzproblem. Und das ist nicht nur in der stationären Versorgung so.
Wenn man auf einem weißen Blatt Papier sowas planen würde, dann würden in Deutschland sogar 400 Krankenhäuser reichen, damit jeder in 30 Minuten da ist.
Wir stehen jetzt am Anfang einer Legislatur. Da kann man auch mal Dinge machen, die vielleicht nicht so bequem sind. Und man hat gleichzeitig die Chance, gegen Ende der Legislatur die positiven Wirkungen dieser mutigen Entscheidung dann auch darzustellen, aufzuzeigen.
Was haben wir?
Patient ist instabil, Puls unregelmäßig, Kreislauf schwach.
Seit wann?
Schon länger, hat sich über Jahre verschlechtert.
Zustand?
Kritisch.
Ein medizinischer Notfall, wie er in vielen Kliniken Alltag ist. Nur der Patient, der hier auf der Trage liegt, ist kein Mensch. Es ist der Kliniksektor selbst. Zu teuer. Zu viele leere Betten, nicht effizient genug. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft schreiben 70% der Krankenhäuser in Deutschland rote Zahlen. Ein Drittel ist sogar von der Insolvenz bedroht. Die Diagnose ist also klar. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Aber bei der Therapie wird es kompliziert. Die Krankenhausreform soll gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Sie soll für finanzielle Stabilität sorgen, die Qualität der Versorgung verbessern und gleichzeitig sicherstellen, dass Menschen verlässlich versorgt werden, in der Stadt genauso wie auf dem Land. Mit dem Krankenhausreform-Anpassungsgesetz gibt es dafür jetzt mehr Zeit und mehr Spielraum. Für Länder, für Kliniken, für Ausnahmen und Kooperationen. Ein realistischer Kompromiss, sagen die einen. Eine Verwässerung und Verzögerung der Reform, sagen die anderen. Und dann gibt's ja noch zwei weitere Reformen, die den Kliniksektor betreffen. Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz und die Notfallreform. Für die Kliniken heißt das umbauen, spezialisieren, Qualität sichern und gleichzeitig mit neuen Vorgaben und finanziellem Druck umgehen. Kann diese Rechnung aufgehen? Darüber spreche ich mit Christian Karigianidis, Johannes Bauernfeind, Matthias Einwag und Jonas Schreyöck.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Dass sich etwas verändern muss, da sind sich alle Akteure aus dem Gesundheitswesen einig. Wichtig ist vor allem, dass wir dabei keine Zeit verlieren, sagt Intensivmediziner Professor Dr. Christian Karagiannidis. Er war unter anderem Mitglied der Krankenhauskommission der Bundesregierung.
Wir haben das Problem, dass wir in Deutschland ja unglaublich viele Krankenhausstandorte haben mit unglaublich vielen Betten. Wir haben einfach das große Problem, dass a) die Kosten in den letzten Jahren deutlich aus dem Ruder gelaufen sind und b) aber auch eine Personalprognose vor uns haben, wo wir einfach qualitativ nicht alle 1700 somatische Krankenhausstandorte mit so viel Personal betreiben könnten in der Zukunft, wie wir es eigentlich bräuchten. Wir werden insbesondere im Bereich der Pflege immer mehr Schwierigkeiten haben, qualitativ die Stationen so zu betreiben, dass wir zumindest einen gewissen Mindeststandard fahren. Wir haben zwar in den letzten Jahren eine gewisse Stabilisierung erreicht, aber gerade die Zahlen von der Pflege Kammer Nordrhein-Westfalen zeigen uns extrem eindrucksvoll, dass ein Drittel fast der Pflegefachpersonen über 55 Jahre ist. Wir haben noch nicht mal mehr 13%, die unter 30 sind. Das heißt, da brauche ich kein Prognosemodell. Ich werde das nicht so weiter betreiben können, wie es im Moment ist. Dazu kommt, dass die Medizin gerade in den letzten Jahren doch einen ganz schönen Innovationsschub nochmal hatte und sie brauchen immer spezieller ausgewähltes Personal. Das heißt, ich werde das nicht mehr leisten können und damit geraten diese Krankenhäuser wirtschaftlich in eine enorme Schieflage. Dazu kommt, dass jetzt durch die Ergebnisse der Finanzkommission und das, was die Bundesregierung im Moment vorgelegt hat, die Krankenhäuser sowieso unter einen enormen wirtschaftlichen Druck geraten werden ab 2027, sodass das ein zweiter Grund ist, warum wir unbedingt zentralisieren müssen.
Die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen sind 2025 um fast 10% gestiegen, deutlich stärker als die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung. Laut Bundesministerium für Gesundheit sind Krankenhausbehandlungen der maßgebliche Treiber der hohen Ausgabendynamik der GKV. Auch aus Kassensicht müssen deshalb vor allem die Ausgaben im stationären Bereich gesenkt werden. Für Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, ist es aber nicht nur eine reine Kostenfrage.
Wir haben Anfang der 2000er Jahre das DRG-System eingeführt in Deutschland in der Erwartung, dass damit die Effizienz im Gesundheitswesen steigt. Es hat aber auch einen Effekt gehabt, nämlich dass es Anreize gab, mehr Fälle zu behandeln und hat vielleicht nicht immer das, was wirklich versorgungsnotwendig ist, gemacht. Und deswegen müssen wir an diese Strukturen ran. Wir müssen die Frage stellen, welche Standorte brauchen wir wirklich, um eine qualitätsvolle Versorgung zu machen, um sie effizient zu machen und auch Überversorgung abzubauen. Und genau dafür braucht man dann eben eine wesentliche Veränderung, die in der Krankenhausreform angegangen werden soll. Stärker weg von der Leistungsfallfinanzierung in Richtung Vorhaltefinanzierung. Da gibt es noch eine ganze Menge Punkte, die man verbessern könnte. Aber die Grundrichtung stimmt an der Stelle schon mal, damit wir zu einer Veränderung von Strukturen kommen, um auch in der Ausgabenentwicklung in eine andere Situation zu kommen.
Nach monatelangen Diskussionen zwischen Bund und Ländern hat der Bundesrat Ende März dem Krankenhausreformanpassungsgesetz zugestimmt. Für Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft, reicht die Reform der Reform allerdings nicht aus.
Ja, also wir glauben, dass das Krankenhausreformanpassungsgesetz zwar das Vorgängergesetz vom Herrn Lauterbach besser macht, dass es die nötigsten Fehler korrigiert, weil es zum Beispiel die Umsetzungsfristen angepasst hat, aber gut ist anders. An allererster Stelle, glaube ich, muss man sagen, dass es die Versprechung nicht erfüllen wird, dass es zu einer auskömmlichen Finanzierung und zu einer guten Versorgung führen wird. Also ein großer Punkt ist ja, dass das Gesetz eine Strukturreform initiieren will. Und dem widersprechen wir gar nicht. Das Gesetz will diese Strukturreform erreichen durch Regulierung, das heißt durch weitere kleinteilige, umfangreiche Vorschriften, die zu einem erheblichen Bürokratieschub führen werden. Wir glauben, man könnte diesen Strukturwandel auf einem besseren Weg erreichen, nämlich über finanzielle Anreize. Wir schlagen vor, dass die Krankenhäuser in den Ländern, die schon eine gute Krankenhausstruktur haben, also die niedrige Bettenzahlen haben, die ihre Bevölkerung mit wenig Krankenhäusern versorgen, dass die einen Finanzierungszuschlag bekommen. Wenn man das so macht, dann würde das eben auch Anreize auslösen für die Krankenhäuser in den anderen Ländern. Wir sind überzeugt, dass dadurch ein Strukturwandelprozess nochmal deutlich beschleunigt würde, sich das sogar selbst finanzieren würde.
Weniger Regulierung und mehr finanzielle Anreize. Darauf kommt es also aus Sicht der Kliniken an. Die AOK ist dagegen mit einem anderen Punkt nicht ganz glücklich. Und zwar damit, dass durch das Krankenhausreformanpassungsgesetz Qualitätsvorgaben aufgeweicht werden und weiter Geld in Strukturen fließt, die die Versorgung am Ende nicht verbessern. Denn mit den geplanten Ausnahmen können die Kliniken bestimmte Behandlungsbereiche, sogenannte Leistungsgruppen, auch dann anbieten und abrechnen, wenn sie die Qualitätsvorgaben nicht vollständig erfüllen. Diese Ausnahmen können bis zu 6 Jahre gelten.
Es ist aus der Perspektive unserer Versicherten, und für die sprechen wir hier, einfach nicht vertretbar, dass sie Qualitätseinbußen hinnehmen. Und die Vergangenheit hat es auch gezeigt, die tatsächliche Inanspruchnahme der Versicherten ist, sie gucken nach Qualität und gehen dafür auch größere Wege. Und das müssen wir einfach auch berücksichtigen, damit wir eine qualitätsvolle Versorgung haben. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, mit Ausnahmeregelungen Qualitätseinbußen zu akzeptieren. Wenn ich mir zum Beispiel die Mindestmengenregelung des GBA und ihre Umsetzung anschaue, da haben wir auch Ausnahmen gemacht und haben Ausnahmen mit Auflagen verbunden. Ich habe leider zu oft erlebt, dass die Auflagen dann nicht umgesetzt wurden und dass man dann ein Jahr oder 2 Jahre später wieder vor der gleichen Frage stand, ach, wir müssten wieder eine Ausnahme machen, wir sind noch nicht so weit. Aber in der Zwischenzeit wurde auch nicht gehandelt. Und das kann nicht sein. Wenn in der Zwischenzeit wirklich gehandelt wird, wenn klare Pläne da sind, wie sorgen wir dafür, dass in einem absehbaren Zeithorizont Leistungsgruppen Voraussetzungen erfüllt werden oder eben auch tatsächlich Verlagerungen stattfinden dorthin, wo die Voraussetzungen erfüllt werden, dann bin ich der Letzte, der sich da querstellt. Und Pläne müssen auch umgesetzt werden und es muss im Zweifelsfall auch sanktioniert werden, dann, wenn einfach nicht gehandelt wird. Also Minimalabweichungen massenhaft zu sanktionieren ist falsch, aber grundlegende Abweichungen müssen sanktioniert werden und in dem Verständnis muss man dann auch Ausnahmen steuern.
Prognosen sprechen davon, dass bis zu 40% der Häuser Leistungsgruppen verlieren könnten, vor allem im ländlichen Bereich. Ob es tatsächlich so weit kommt, hängt laut Christian Karaganidis vor allem vom Spielraum der Bundesländer ab.
Ich glaube, diese Prognose ist ein bisschen schwierig, weil die Leistungsgruppen werden über die Bundesländer vergeben. Und die jetzige Bundesregierung hat ja viel von dem erstmal nach hinten geschoben bzw. außer Kraft gesetzt, was in der Krankenhausreform festgelegt worden ist. Die Bundesländer können sagen, ich vergebe Leistungsgruppen, obwohl das Krankenhaus nicht die Kriterien erfüllt. So, dass wir gucken müssen, was passiert wirklich in den nächsten Jahren. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sind wir einen Schritt weiter als die anderen Bundesländer, weil es hier eine eigene Krankenhausreform schon früher gegeben hat. Da sieht man, dass einige Krankenhäuser die Leistungsgruppen nicht bekommen haben. Es gab viele Klagen dagegen. Das heißt, unterm Strich sind die 40% sicherlich zu hoch gegriffen. Da werden die Bundesländer, glaube ich, mehr zulassen. Aber nichtsdestotrotz, der Weg wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen.
Gemeinsam mit Gesundheitsökonom Boris Augurski vom RWI-Institut hat Christian Karaganidis berechnet, dass wir bis 2035 mit rund 1000 Krankenhausstandorten in Deutschland auskommen sollten, um die Patientenversorgung sicherzustellen und gleichzeitig aus der Kostenexplosion herauszukommen. Stand heute gibt es bei uns rund 1700 Krankenhäuser.
Von diesen 1700 Standorten sind gerade mal 430 in etwa mittelgroße und große Krankenhäuser. Wir haben ja dieses Notfallstufensystem in Deutschland und die Notfallstufe 2 und 3. Das sind die Häuser, die die Herzinfarkte versorgen, die Schlaganfälle versorgen, die einen schweren Unfall versorgen können. Und die übrigen Kliniken sind entweder kleine Krankenhäuser oder einige Fachkliniken. Das heißt, wenn ich jetzt eine Krankenhausstruktur baue, die auch wirklich resilient ist für die Zukunft, dann wünsche ich mir etwas mehr von diesen mittelgroßen Krankenhäusern, ja, vor allen Dingen diese Notfallstufe 2 Häuser und dafür deutlich mehr Fusionen im Bereich der kleinen Krankenhäuser beziehungsweise auch einzelne Schließungen. Das wird für die Bevölkerung am Ende besser werden, weil es ist unterm Strich viel, viel besser. Sie kommen mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sofort in das richtige Krankenhaus, ja, wo das gemacht wird, was man heutzutage so als Standard der Therapie ansieht, als dass sie in ein kleines Krankenhaus kommen, dann vielleicht 3 Stunden weiter transportiert werden und man an dem Schlaganfall nichts mehr machen kann. Und das ist, glaube ich, ein wahrer Vorteil für die Bevölkerung. Wenn man auf einem weißen Blatt Papier sowas planen würde, dann würden in Deutschland sogar 400 Krankenhäuser reichen, damit jeder in 30 Minuten da ist. Ja, das ist natürlich surreal, aber ich glaube, 1000 Krankenhausstandorte mit ein paar mehr von diesen mittelgroßen Krankenhäusern würde uns besser aufstellen als im Moment.
Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der BWKG, sagt: Niemand darf sich wundern, wenn das Motto bald lautet, man bekommt nur das, wofür man bereit ist zu bezahlen. Und das könnte deutlich weniger sein, als wir gewohnt sind. Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der BWKG, macht es noch konkreter.
Wir haben jetzt 3 Jahre hintereinander in jedem Jahr Rekorddefizite in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg gehabt. Zuletzt 800 Millionen Euro im Jahr 2025. Und die Prognosen für 2026 gehen in die Richtung, dass es nochmal ansteigt. Und das ist der große Vorwurf an das Gesetz, dass wir sagen, da wird nichts dran gemacht. Und die Ursache dieser starken Unterfinanzierung ist, dass der Inflationsschub, der ausgelöst worden ist durch den Ukraine-Krieg, nie vollkommen finanziert worden ist. Die Krankenhäuser schleppen seitdem einen Defizitblock mit sich herum. Und da sind jetzt alle Reserven aufgebraucht. Und das wird sich dann auch über kurz oder lang auf die Versorgung auswirken. Das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Patienten. Das kann sein, dass einfach die Wege länger werden. Das kann sein, dass in Krankenhäusern bestimmte Leistungen, die bisher da ohne weiteres und auch in hoher Qualität angeboten worden sind, nicht mehr angeboten werden und. Darauf muss man sich einstellen, glaube ich.
Mit Blick auf die Krankenhausreform, die Notfallreform und das GKV-Beitragssatz-Stabilisierungsgesetz stellt sich zu Recht die Frage: Wie können Kliniken gleichzeitig sparen, Reformen stemmen und eine verlässliche Versorgung sicherstellen? Für Professor Dr. Jonas Schreieck, Gesundheitsökonom und Mitglied der Finanzkommission Gesundheit, ein sehr ambitioniertes Vorhaben.
Das Ziel der Verbesserung der Strukturqualität kann man damit durchaus erreichen, vor allen Dingen eine Reduktion der Gelegenheitsversorgung. Allerdings sehe ich es nicht für realistisch, dass diese Reform, so wie sie jetzt konzipiert ist, zu einer starken Konzentration der Krankenhäuser führt. Da sehe ich tatsächlich eher die Reform der Notfallversorgung, die ja jetzt derzeit im Bundestag liegt, wenn sie nicht aufgeweicht wird und wirklich so umgesetzt wird, die wird wirklich dazu führen, dass sich über die Zeit, das wird ein bisschen dauern, Notfallstandorte konsolidieren. Das wird zu einem Umschiften von Patientenströmen führen, wird zu geringeren Aufnahmequoten führen, zu einer Umstrukturierung von Krankenhäusern. Also das wird absehbar einen relativ großen Effekt haben, deutlich größer als jetzt die Reform zur Krankenhausstrukturqualität. Und in Sachen Wirtschaftlichkeit muss man sagen, ist es ja so, dass diese Krankenhausreform ja zunächst einmal zu deutlich mehr Ausgaben führt. Das haben wir ja auch in der Finanzkommission aufgezeigt, dass sie erstmal zu Primal Daumen 1 Milliarde Euro mehr Ausgaben führt in der GKV und natürlich ganz abgesehen von den zusätzlichen Geldern, die 4 Milliarden wurden aus dem Sondervermögen umgewidmet und dann natürlich noch der Transformationsfonds. Also bis sich das dann amortisiert, das wird sich wahrscheinlich nie amortisieren.
Die Finanzkommission Gesundheit hatte 66 Empfehlungen vorgelegt, um die GKV-Finanzen kurzfristig zu stabilisieren. Die Grundlage für das Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das die GKV 2027 um rund 16 Milliarden Euro entlasten soll. Ein erheblicher Teil davon soll im Krankenhausbereich eingespart werden.
Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass der Anstieg der Ausgaben in der stationären Versorgung von einem Jahr aufs nächste doppelt so hoch war wie der Anstieg der Grundlohnsumme. Ja, und das hält kein Solidarsystem auf Dauer durch. Deswegen brauchen wir natürlich hier eine Begrenzung. Und deswegen haben wir uns auch in der Finanzkommission eben dafür ausgesprochen, dass wir zurückkehren zu einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik. Das ist ja auch das Grundziel, der Grundkern eines umlagefinanzierten Systems, was wir hier haben in der GKV. Das heißt, in einem Jahr kann ja nur das ausgegeben werden, was auch reinkommt an Beitragseinnahmen. Und bei Beitragseinnahmen wissen wir, wenn man es jetzt international vergleicht, haben wir pro Kopf ja sehr viel Einnahmen, die wir in den Gesundheitssektor investieren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zu wenig Einnahmen haben, ne, sondern wir haben schlichtweg ein massives Effizienzproblem. Und das ist nicht nur in der stationären Versorgung so.
Baden-Württemberg ist beim Krankenhausstrukturwandel schon weiter als andere Flächenländer der Bundesrepublik und hat eine der effizientesten Krankenhauslandschaften in Deutschland. An diesem Kurs will die Landesregierung auch im aktuellen Koalitionsvertrag weiter festhalten. Mit mehr Investitionsförderung, mehr Digitalisierung, stärkerer Krisenresilienz und einer bedarfsgerechten Krankenhausplanung. Johannes Bauernfeind hofft dabei vor allem auf mutige Entscheidungen.
Wir haben Kreise oder Versorgungsregionen, wo man schon weit vorangekommen ist, wo Standortkonzentration stattgefunden hat, wo Leistungsbündelungen stattgefunden haben. Aber es gibt eben auch Regionen, die das noch vor sich haben. Und vor allen Dingen dort, wo es landkreisübergreifend erforderlich ist, Strukturveränderungen mutig anzugehen. Wir stehen jetzt am Anfang einer Legislatur. Das ist ganz hilfreich. Die nächsten Wahlen sind 5 Jahre im Forecast. Da kann man auch mal Dinge machen, die vielleicht nicht so bequem sind, die nicht nur Begeisterung auslösen. Und man hat gleichzeitig die Chance, gegen Ende der Legislatur die positiven Wirkungen dieser mutigen Entscheidung dann auch darzustellen, aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund kann man nicht einfach die Hände in den Schoß legen, auch in Baden-Württemberg nicht, auch wenn es in anderen Ländern, denke ich, noch deutlich höheren Handlungsbedarf gibt und vielleicht auch erstmal noch ein Verstehen und Bereitschaft, überhaupt in diese Richtung wirksam voranzugehen. Da sind wir tatsächlich ein ganzes Stück weiter hier im Land. Noch ein Punkt zu dem Thema mutige Entscheidung, konsequent Krankenhausreform umsetzen. Das bedeutet natürlich auch, wir brauchen ein gutes Zusammenspiel zwischen der Planungsbehörde und auch den kommunalen Entscheidungsträgern. Man muss sich gemeinsam an den Tisch setzen, gemeinsam Lösungen, nicht faule Kompromisse, sondern gute Lösungen für gute Versorgungsqualität treffen. Auch den Mut zu haben, im Zweifel Rechtsstreite durchzufechten, wenn es darum geht, tatsächlich Versorgungsqualität und Effizienz voranzubringen.
Und auch Intensivmediziner Christian Karigianidis sagt, der Blick nach Baden-Württemberg lohnt sich.
Es gibt in Deutschland regionale Unterschiede bei den Krankenhäusern und auch bei den Krankenhausbetten. Baden-Württemberg ist für mich immer das Positivvbeispiel. Da gibt es noch ungefähr 4 Betten pro 1000 Einwohner. Ja, das ist so das Niedrigste. Baden-Württemberg hat grundsätzlich die längste Lebenserwartung in der Bevölkerung in Deutschland, was jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass sie weniger Krankenhausbetten haben, aber was zumindest zeigt, dass weniger Krankenhausbetten nicht zwangsläufig dazu führt, dass die Bevölkerung schlechter dasteht. So rum kann man es, glaube ich, schon interpretieren. Und was man sagen muss, ist jetzt dadurch, dass dieses Beitragsstabilisierungsgesetz kommt, kommen jetzt 2 zeitgleiche Gesetze, vielleicht mit einem Abstand von 1 bis 2 Jahren, die eine Wirksamkeit entfalten. Und die beiden sind nicht aufeinander abgestimmt, ja, weil das Beitragsstabilisierungsgesetz wird insbesondere die großen Krankenhäuser treffen, weil die kriegen die großen Defizite extrem schlecht gedeckt. Bei kleinen Krankenhäusern geht das noch. Die Krankenhausreform auf der anderen Seite zielt darauf ab, dass wir mehr große und mittelgroße Krankenhäuser haben wollen. Das heißt, ich weiß nicht, ob Politik das schon so klar ist, was sie da getan haben, aber sie müssen jetzt eine Idee entwickeln, wie sie die wirklich wichtigen Krankenhäuser in Deutschland sichern. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Und die Diskussion werden wir allerspätestens ab nächsten Jahr richtig intensiv führen.
Für die Kliniken kommt jetzt also vieles gleichzeitig zusammen. Neue Strukturen, neue Qualitätsvorgaben und das politische Ziel, die Ausgaben im Gesundheitswesen wieder stärker an die Einnahmen der Krankenkassen anzupassen. Gleichzeitig kämpfen viele Klinikträger, etwa Stadt- und Landkreise, mit knappen Kassen. Deshalb zum Schluss der Blick nach vorn. Was muss jetzt passieren, damit die Reformen wirken? Johannes Bauernfeind.
Ich fordere Konsequenz ein. Ich fordere ein, dass die Regelungen, die in der Krankenhausreform definiert wurden, so konsequent wie möglich und mit so wenig Ausnahmen wie nötig dann tatsächlich umgesetzt werden, damit wir tatsächlich in die Richtung kommen, qualitativ hochwertiges Versorgungssystem zu bekommen, dass wir wirtschaftlicher werden.
Aus Sicht der Kliniken kommt es vor allem auf 2 Punkte an, sagt Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der BWKG.
Das eine ist Verlässlichkeit. Von den Krankenhausgeschäftsführern wird zu Recht immer wieder verlangt, dass sie unternehmerisch handeln. Eine ganz wichtige Voraussetzung für unternehmerisches Handeln ist aber, dass man eine Planungssicherheit hat. Das ist das eine. Und das andere hängt damit zusammen, dass man auch eine Finanzierungssicherheit braucht. Und die sehen wir überhaupt nicht gegeben, gerade jetzt durch die aktuellste Gesetzgebung. Also wir machen da wirklich einen großen Feldversuch im Moment in Deutschland in einem Bereich, der sehr sensibel ist. Es geht ja um die Gesundheitsversorgung der Menschen.
Ob die Reformen am Ende auch wirklich bei den Patientinnen und Patienten ankommen, hängt für Intensivmediziner Christian Karyanidis vor allem von einem zentralen Punkt ab.
Das Entscheidende ist, dass uns immer noch dieser Wille fehlt, das System einheitlich durchzudigitalisieren. Und das würden die Patienten mit Abstand am meisten merken. Und wir übrigens in der Klinik auch, weil wir dann endlich Zugriff auf die Daten hätten.
Es bleibt also Bewegung im System. Denn während die Kliniken schon jetzt viele Reformbaustellen gleichzeitig stemmen müssen, richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Schritte. Bis Ende des Jahres will die Finanzkommission Gesundheit weitere Vorschläge vorlegen. Diesmal mit Blick auf mittel- und langfristige Sparmaßnahmen. Und auch die dürften die Kliniken betreffen. Was da noch auf die Häuser zukommen könnte, verrät uns Gesundheitsökonom Jonas Schreieck.
So wie sie jetzt konstruiert ist, die Vorhaltepauschale, ist das ja im Grunde nichts anderes als ein Fallzahlblock, den wir da einschieben. Und das bringt diesen Krankenhäusern, die auf dem Land sind, zur Substanzerhaltung nichts. Das heißt also, wir müssen ökonomisch anders denken und vor allen Dingen auch diese Häuser in den Blick nehmen, genauso wie natürlich andere Strukturen. Strukturen im Maximalversorgungsbereich, denen bringt auch diese Konstruktion, wie sie derzeit ist, nichts. Das heißt, wir müssen hier flexibler agieren und schauen, welche Strukturen sind eigentlich in der derzeitigen Finanzierung, die natürlich sehr pauschal ist, in Gefahr und dort gezielt reingehen.
Die Krankenhausreform ist kein einzelner Eingriff, sondern ein Umbau des Systems im laufenden Betrieb. Ob er gelingt, entscheidet sich in der Umsetzung. Bei Planung, Finanzierung, Qualität. Und daran, ob Patientinnen und Patienten am Ende besser versorgt werden. Der Patient-Krankenhaussektor ist also in Behandlung. Die Diagnose ist klar. Jetzt kommt es auf die Therapie an.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.